Schreibtischgespräche. Ein Ideen-Podcast.
Liebe Kybra, ich begrüße dich ganz herzlich zu dem Schreibtischgespräch. Ich freue mich sehr, dass wir beide uns unterhalten über sehr wichtige Themen zum Thema Bildung. Und für mich als Erziehungswissenschaftler ist dein Buch Sprache und Sein ein Appell an alle, die mit Kindern sprechen und mit Kindern einfach in Beziehungen, in Austausch gehen, in Kontakt gehen, und steht für mich für ein ganz hohes Maß an Sensibilität und lädt uns ein, über Sprache nachzudenken und eben uns als Erwachsene, als ja ganz neues Sprachmodell zu reflektieren. Kannst du uns was über die Entstehung dieses Buches berichten, über deinen persönlichen Motor?
Ja, vielen Dank erstmal, Tanja, für die Einladung und auch für die schöne Einführung. Mein persönlicher Motor für dieses Buch, es waren tatsächlich verschiedene Momente und verschiedene Dynamiken. Zum einen war natürlich sehr prägsam und bedeutend, dass ich mit zwei Sprachen plus einer dritten Sprache, die ich nicht fließend spreche, aufgewachsen bin und also schon als Kind und aber auch junge Erwachsene immer wieder erlebt habe, was es bedeutet, zu versuchen, Gefühle, Erlebnisse und Wahrnehmungen von einer Sprache in die andere zu transportieren. Und dass dieses traurige Bewusstsein dafür, dass beim Hinübertragen so viel verloren geht, oder manchmal sogar das Gefühl zu haben, als müsste man eine ganze Lebenswelt durch das Nadelöhr einer Nadel quetschen und hindurchzwängen. Da kann auf der anderen Seite nicht so viel rauskommen, wie man versucht eigentlich hindurchzutragen. Und das war sehr, sehr prägsam für mich. Also dieses Bewusstsein dafür, dass je nachdem, welche Sprache ich spreche, bestimmte Gefühle darin existieren, die in einer anderen Sprache nicht in der gleichen Form zum Ausdruck gekommen sind bis dahin. Und dass also sich auch die Wahrnehmung unterscheiden kann. Das war auf jeden Fall ein Motor und damit also auch das Bedürfnis danach, den Menschen, die in diesen jeweiligen Sprachen leben und existieren, deutlich zu machen, dass es etwas jenseits dessen gibt. Und ein anderer Motor war, nachdem ich über 10 Jahre eigentlich als Kolumnistin, Essayistin, Kommentatorin, Journalistin zu bestimmten Themen in Bezug auf Migration, Integration etc. gearbeitet hatte, habe ich irgendwann einen großen Frust gespürt, was die Art und Weise angeht, wie wir über diese Themen sprechen. Und mir ist die Sinnhaftigkeit dessen irgendwann nicht mehr ganz klar geworden und bin mir dessen bewusst geworden, dass in vielerlei Situationen Menschen wie ich, die versuchen, so ein bisschen Sachlichkeit in die Debatte hineinzubringen, ein bisschen Daten und Zahlen und Fakten, ein bisschen das, was aus der Wissenschaft sozusagen in Erkenntnissen da ist, in den öffentlichen Raum hineinzutragen, eigentlich nur permanent dabei sind, den anderen hinterherzuräumen. Sie setzen, geben ein Thema vor und wir alle anderen müssen dann hinterherräumen. Und ich habe mich damals bezeichnet als so quasi intellektuelle Putzfrau, die hinterherräumen muss. Und das war auf jeden Fall keine sehr befriedigende Aufgabe. Und ich habe mich dann gefragt, wie können wir über diese Themen sprechen? Wie können wir über insgesamt gesellschaftliche Herausforderungen auf eine konstruktive Art und Weise sprechen? Woher rührt sozusagen diese Destruktivität? Und ich wollte aber nicht einfach nur ein Symptom erfassen und dann mich daran raufhängen, sondern für mich war dann der Impuls und der Motor, so tief zu graben, bis ich an eine Architektur stoßen würde, an der es sich lohnt zu arbeiten. Und das war dann letzten Endes die Sprache.
Das hat mich, also als ich das Buch gelesen habe, zu Beginn der Pandemie, mich hat das wirklich so, ja, ich muss so in den Sessel gedrückt. Also ich war wirklich völlig ja, berührt, weil es für mich so ganz tief um Ideale und Missstände geht. Also Ideale und Missstände, ohne aber auch so den erhobenen Zeigefinger zu verwenden. Und ganz besonders betroffen und war ich von der Kategorie der Benannten. Und ich habe in dieser, also diese Kategorie sehr intensiv wahrgenommen, weil für mich das auch in der Pädagogik eine so große Rolle spielt und auch immer wieder feststellen muss, dass bedauerlicherweise in der Kategorie diese Kategorie eine ganz große Rolle spielt. Und ich habe mich immer gefragt, so, hast du eigentlich einen pädagogischen Hintergrund oder kannst du uns erstmal vielleicht ein bisschen was von dieser Kategorie der Benannten sagen? Ich finde es auch erstmal eine schöne Formulierung, um das überhaupt darüber zu sprechen. Und dann diese persönliche Frage, ob du einen pädagogischen Hintergrund hast, weil das war so mein Fokus immer, in dem ich es gelesen habe.
Ich habe keinen wissenschaftlich-pädagogischen Hintergrund, aber ich glaube, alle, die Journalismus als Aufgabe erfassen, einer größeren Masse an Menschen nachvollziehbar, verständlich, eine etwas komplexere Thematik zu erklären, sind eigentlich in einer Form PädagogInnen. Und insofern habe ich immer auch diesen Ansatz gehabt, quasi, ne, also viele rühmen sich ja damit, nicht verständlich zu sein oder nicht von anderen verstanden zu werden. Ich finde das etwas einsam. Und für soziale Bewegungen, für gesellschaftliche Herausforderungen auch eher destruktiv und viel wichtiger zu überlegen, wie kann man maximal anschlussfähig sein, ohne zu korrumpieren oder Ideale zu verwässern. Und ich glaube, es ist sehr wichtig zu wissen, dass nur dann, wenn man ein Thema wirklich durchdrungen hat, man es auch möglichst einfach erklären kann, sodass mehr Menschen dies begreifen und erfassen können. Und ich finde, es macht mir eine große Freude sozusagen, genau das zu tun. Und deshalb, ohne bewusst mir dieses Ziel gesetzt zu haben, das anzuwenden, so sind deshalb im Buch ganz, ganz viele Bilder entstanden, die normalerweise nicht entstanden wären. Aber meine Erfahrung über die letzten Jahre ist, dass auf einer abstrakten Ebene etwas zu begreifen, nicht wirklich nachhaltig ist und Menschen aber quasi gesellschaftliche Missstände, die sie ja betreffen, aber die sie nicht spüren, dass es einfacher ist, diesen Menschen quasi ein Bild vor Augen zu führen, sodass sie sich an diesem Bild abtasten können und dann trotzdem spüren können, etwas, was sie nie selbst erlebt haben. Und deshalb zum Beispiel, um dann die erste Frage zu beantworten, wende ich dieses Bild des Museums der Sprache an und schlage vor, sich Sprache wie einen Ort vorzustellen, wie ein riesengroßes Museum, in dem uns die Welt da draußen erklärt wird. In diesem Museum der Sprache finden sich nahe Orte, ferne Orte, Gebirge, Meere. Man findet dort unterschiedlichste Pflanzenarten, Tierarten, Insekten. Man findet dort verschiedenste Ideen und Ideologien, Gerüche, Konzepte, Thesen, Gedanken, fiktive Geschichten, Historisches, Gegenwärtiges, Zukünftiges. Und all diese Dinge findet man im Museum der Sprache mit einem Namen versehen und einer Definition. Und diese Dinge werden im Museum der Sprache ausgestellt. Das heißt, wir können uns durch dieses Museum der Sprache bewegen und dadurch quasi durch diese Sprache die ganze Welt ergründen. Und in diesem Museum der Sprache gibt es zwei Typen von Menschen. Der erste Typus Mensch, das sind die Unbenannten. Das sind diejenigen Menschen, die so sehr dem Standard entsprechen, dass es keinen eigenen Namen für sie braucht. Und diese Menschen können sich ganz frei durch das Museum der Sprache bewegen und sie nehmen nie Anstoß an den Mauern in diesem Museum der Sprache, fragen sich nie, warum etwas Bestimmtes dort ist und etwas anderes nicht, weil diejenigen Menschen, die dieses Museum der Sprache kuratieren, also entscheiden, was reinkommt und was nicht reinkommt, was wie benannt wird, was wie definiert wird, was neben was steht, auch Unbenannte sind, also Menschen, die ihnen so ähnlich sind, dass es ihnen nicht einmal auffällt, dass sie die Welt durch die Augen eines anderen Menschen betrachten. Und der zweite Typus Menschen in diesem Museum der Sprache, das sind die Benannten. Das sind diejenigen Menschen, die aufgrund irgendeines Faktors von der Norm der Unbenannten abweichen. Im Weltbild der Unbenannten sind also die Benannten fremd, anders, zumindest nicht selbstverständlich. Die Unbenannten wollen die Benannten verstehen, nicht als Individuen, sondern im Kollektiv, als Ganzes, als Kategorie. Und deshalb versehen sie mit einem Kollektivnamen, einer Kategorie. Und dieser Kollektivname, diese Kategorie stellt ihr Glaskäfig im Museum der Sprache dar. Und die Definition, die sie ihnen zuweisen, indem sie sie auf diejenigen Merkmale reduzieren, die den Unbenannten, einem Benannten bemerkenswert erscheinen, bestimmte Weitläufigkeit ihres Glaskäfigs. Je nachdem, wie eng die Kategorie definiert ist, ist sie sozusagen ein enger Käfig oder halt weiter. Und die Benannten existieren in diesem Museum der Sprache in diesen Glaskäfigen und manche passen nicht auf ihre Kategorien und laufen deshalb gegen die Mauern. Und dann gibt es aber schnell Aufruhr, so ziehen sie sich zurück, bewegen sich zum Teil nur noch auf Maximalabstand zu der Definition und den Grenzen ihres Seins und verkommen dadurch zu einer Karikatur ihrer selbst, zu einem Stereotyp. Andere aber laufen beharrlich weiter, immer weiter, schlagen Risse hinein, drohen hinauszubrechen. Und in dem Moment, wo sie drohen hinauszubrechen, beginnt die Inspektion durch die Unbenannten an den Benannten. Warum bist du anders als deine Kategorie? Warum passt du nicht auf deine Definition? Warum sieht deine Haut so aus? Warum sehen deine Haare so aus? Warum bist du so? Und diese Menschen werden grenzüberschreitend inspiziert und definiert. Menschen lassen das über sich hergehen, weil sie glauben, am Ende stünde die Freiheit, aber es steht am Ende nicht die Freiheit, sondern lediglich ein etwas größerer Käfig, angepasst an die neuen Ergebnisse der Inspektion, also eine neue, weitere Definition. Und manche sind glücklich mit diesem größeren Käfig und andere laufen gleich am ersten Tag wieder gegen die Mauern. Und dieses Bild macht physisch spürbar, welche Enge es bedeutet, in einer Gesellschaft fortwährend als benannte Person zu existieren. Nicht als einzelner Mensch gesehen zu werden, mit Ecken und Kanten, Makeln und Fehlern als Individuum, sondern stets immer als Repräsentant in einer riesengroßen Gruppe an Menschen, zum Teil ja die Hälfte der Weltbevölkerung oder eine ganze Weltreligion oder ein ganzer Kontinent oder eine ganze Weltregion, was dazu führt, dass diese Menschen nicht als Individuen existieren können und immer stellvertretend für Millionen andere Menschen stehen müssen, sich zu dem Verhalten dieser anderen Menschen positionieren müssen, mit denen sie nichts zu tun haben, die sie nie konsultiert haben, für deren Verhalten sie nicht de facto verantwortlich sind. Und dieses Bild, glaube ich, macht nicht nur denjenigen, die dieses Phänomen aus persönlicher Erfahrung nicht kennen, sondern auch denjenigen, die eigentlich genau das täglich erleben, möglich, sich über das, was ihnen widerfährt, zu verständigen. Und es hilft uns als Gesellschaft, auch die Mauern, die sich durch unsere Gesellschaft ziehen, durch diese Glaskäfigmauern, durch unsere Architektur, sie anzublicken aus verschiedensten Perspektiven und sie überhaupt erst einmal zu erkennen.
Ich mag dieses Bild sehr gerne und ich frage mich, kann je nach Kontext jeder eigentlich eine Benannte sein?
Je nach Kontext? Ja, es ist ganz lustig, weil ich war unsicher, ob ich überhaupt dieses Gleichnis anwenden soll. Und dann war ich auf dem Weg unterwegs zu einer Konferenz, eine juristische Konferenz, und begegnete dort einem Freund, der auch Jurist ist und der dort vortragen würde, und habe ihm dann von diesem Museum der Sprache erzählt, weil ich nicht wusste, ob ich jetzt irgendwie gerade verrückt spiele oder ob dieses Gleichnis nicht vielleicht doch irgendwie Sinnhaftigkeit haben könnte. Und er sagte, ich solle unbedingt auf dieser Konferenz dieses Gleichnis präsentieren, und für ihn als Jurist sei dies extrem hilfreich, weil Hauptwerkzeug für ihn quasi die Sprache ist. Und so wendete ich dieses Beispiel an auf dieser Konferenz, stellte es also vor, und dann passierte Folgendes. Auf meinem Panel wurde dann weiter diskutiert und gesprochen, und irgendwann eine Juraprofessorin, die mit mir auf dem Panel saß, sagte dann, wir sprachen über das Antidiskriminierungsgesetz, und sie erzählte, dass diejenigen Menschen, die am meisten vom Antidiskriminierungsgesetz profitieren, alte weiße Männer seien, weil sie am häufigsten auf Altersdiskriminierung klagen. Und dann wurde halt darüber geredet und viele empörten sich über alte weiße Männer, und dann meldete sich irgendwann ein alter weißer Mann im Publikum und drückte sein Unbehagen darüber aus, wie über Menschen wie ihn gesprochen werden würde in diesem Raum. Er erlebte also quasi, was es bedeutet, Benannter zu sein. Und dann wurde die Stimmung noch angespannter und emotional geladen. Und es ging hin und her und man empörte sich über ihn. Und das Lustige für mich war, ich erkannte plötzlich ein Anwendungsbeispiel, das ich zuvor nicht bedacht hatte, und nutzte dann quasi die Gelegenheit, um ihm zu erklären, was mit ihm gerade passiert ist. Und erklärte ihm, dass er gerade als Mensch, der es gewohnt ist, als Individuum betrachtet zu werden, mit einer individuellen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, mit Ecken und Kanten, Makeln und Fehlern und plötzlich erlebt, was es bedeutet, einer Kategorie zugewiesen zu werden, einen Namen zu bekommen, quasi ein Glaskäfig zu bekommen und eine Definition, die ihn auf Eigenschaften reduziert, die andere in Menschen wie ihn zu erkennen glauben. Die müssen gar nicht zutreffen. Ja, also privilegiert, sexistisch, rassistisch, seine Privilegien nicht hinterfragend. Und plötzlich muss er, statt seinem Tag nachzugehen, nachweisen, dass er all diesen Zuschreibungen nicht entspricht und muss plötzlich Position beziehen zu dem Verhalten anderer Menschen, die mit ihm der gleichen Kategorie zugewiesen werden. Und dieses Bedrückte, ja, diese Entmenschlichung, die in diesem Moment für einen ganz kurzen Zeitraum in diesem Raum, also in einem geografisch begrenzten Raum, zeitlich begrenzten Raum, temporär nur kurz erlebte, das kannten die anderen, mit denen ich auf dem Podium saß, ihr Leben lang nicht anders. Und deshalb ist die Antwort auf die Frage, ja, alle Menschen können dies erleben. Es kann Räume geben, zeitlich begrenzte Räume, regional begrenzte Räume, wo sie für einen kurzen Moment erleben, was das bedeutet. Aber in den gegenwärtigen Machtverhältnissen ist dieses kontinuierliche Benanntsein leider bestimmten Menschen nur vorbehalten, natürlich zynisch formuliert. Das Ziel ist aber ehrlich gesagt nicht, dass alle Menschen benannt werden müssen. Das Ziel ist auch nicht, dass quasi alle Menschen einmal zu spüren bekommen müssen, was es bedeutet, derart sprachlich entmenschlicht zu werden. Das Ziel ist aber auch nicht, alle Kategorien komplett über Bord zu werfen, weil wir brauchen sie. Also, wenn wir über Erziehung sprechen, über Pädagogik sprechen, was wir ja tun, ist, wir bringen Kindern ja Farben nicht bei, weil diese Farben tatsächlich die einzigen wären, die irgendwie existieren, sondern wir bringen ihnen bei, ein Spektrum an Wahrnehmung zu kategorisieren und erklären, all das ist rot und all das ist orange. Und all das ist grün, aber es ist ja eigentlich relativ beliebig, weil wir alle wissen, dass wir uns herrlich darüber streiten können, ob etwas noch rot oder schon orange, ob etwas noch grün oder schon blau ist. Und was wir also tun ist, wir nutzen Kategorien, um uns über die Welt zu verständigen. Wir brauchen sie also. Wir brauchen sie, um miteinander über das, was wir wahrnehmen und erfahren, zu kommunizieren. Sonst würden wir entweder an Reizüberflutung sterben oder komplett vereinsamen. Die Kategorien sind also notwendig. Aber die Kategorien sind halt menschengemachte, relativ willkürliche häufig Kategorien, die nicht die Vielfalt, Schönheit, das Facettenreichtum der Welt tatsächlich umfassen können, sondern ähnlich wie bei dem Beispiel mit diesem Farbspektrum, können diese Kategorien lediglich Abschnitte teilweise erfassen und mitnichten in ihrer Schönheit und auch nicht abschließend. Das heißt, was wir aus diesem Beispiel lernen, aber auch aus der Pädagogik lernen, ist, dass diese Kategorien, die wir nutzen, ob das nun auf Menschen oder die Natur oder die Tierwelt, egal welches Thema es betrifft, dass diese nicht fertig sind und nicht absolut sind. Und wir nicht im Irrglauben leben dürften. Wir hätten alles Rote begriffen, alle Frauen begriffen, alle geflüchteten Menschen abschließend begriffen, nur weil wir sie der richtigen Kategorie zugewiesen haben. Diese sind lediglich sehr plumpe, limitierte, oberflächliche, sehr begrenzte Werkzeuge, wo wir uns nicht diesen Menschen oder der Natur überlegen glauben dürfen, bloß weil wir ihnen einen Namen gegeben haben.
Ich beschäftige mich sehr intensiv mit einer Reformpädagogin, die heißt Maria Montessori. Da geht es sehr um die Entwicklung von dem Streben nach Freiheit. Und so eine Grundthese ist, dass wir Kategorien brauchen, um uns dann letztendlich wieder von diesen lösen zu können. Also im Grunde genommen ein Gerüst zu haben, um freiheitlich denken zu können und freiheitlich handeln zu können. Und um diese, also einem Ideal halt eben anzustreben. Und ich finde, also ich habe das halt so ganz stark und intensiv in deinem Buch so entnommen, oder das war meine Anschlussfähigkeit oder meine Anschlüsse, die ich gewonnen habe, als ich das gelesen habe, und habe halt eben darüber nachgedacht, mir die Frage gestellt, was du dir wünschen würdest für die Erweiterung eines Bildungsverständnisses. Also wenn du in dieser Prozesshaftigkeit von Bildung und Ausbildung und Prägung und Entwicklung unserer Gesellschaft etwas Pädagogen mit auf den Weg geben würdest, da bin ich sehr gespannt, was deine Antwort dazu ist.
Also ich habe ja, du hast Kinder, ich habe einen kleinen Sohn und ich habe extrem viel durch ihn gelernt. Ich habe gelernt, dass ich mich in einer sehr abstrakten Welt aufhalte, die wenig zum Teil mit der physischen, analogen Welt zu tun hat, die mich umgibt. Und damit meine ich so ganz, so zwei zum Beispiel Situationen, wie wenn wir durch einen Park gehen und ich glaube zu wissen, was da ist und er aber komplett im Staunen ist über ein Eichhörnchen, über ein Blatt, das vom Baum fällt, über das, was da passiert und all diese Dinge, die dort passieren, dieses Spektakel eigentlich, hatte ich aufgehört zu sehen. Eine andere Situation, wenn man mit einem Kind in einem Restaurant ist, dann mit einem bestimmten Alter vor allem wird es seltenst die ganze Zeit über sitzen bleiben, sondern kurz vielleicht sitzen bleiben, ein bisschen was mitessen, aber relativ schnell sich aufmachen und diesen Raum erkunden. Irgendwie die Vorhänge anfassen, hinter die Stühle schauen, mit den ganzen Menschen kommunizieren, die mit in diesem Raum sind. Wird staunen, wird neugierig sein, wird erkunden, wird ergründen. Und wir finden dann aber häufig in unserer Gesellschaft solches Verhalten merkwürdig. Es ist auch merkwürdig, wenn ein Mensch komplett alles in den Mund nimmt. So, das muss man unserer Kultur zugute halten. Aber eigentlich sind wir ja die Merkwürdigen, die dort auf zwei Stühlen sitzen und stundenlang Laute miteinander austauschen, ohne sich ein einziges Mal in dem Raum umgesehen zu haben, ohne zu wissen, wer noch so sonst in diesem Raum gewesen ist und diesen Raum zu verlassen, ohne imstande zu sein, zu erzählen und wiederzugeben, was sich sonst noch in diesem Raum befunden hat. Das ist eigentlich ziemlich absurd. Und was ich deshalb PädagogInnen und Menschen, die sich mit Kindern beschäftigen, dringend auf den Weg geben wollen würde, ist, dass wir Kindern nie abtrainieren dürfen zu staunen. Und dass dieses Staunen etwas ist, was quasi wir Menschen bis ins hohe Alter, bis zum letzten Tag quasi, uns erhalten müssen, weil nur so können wir jenseits unserer Kategorien blicken. Und aber wie kommen wir dann dazu, dass wir überhaupt dieses Staunen uns abtrainieren? Und ich denke, dieses Staunen trainieren wir Menschen ab oder einander ab, in dem Moment, in dem wir so tun, als sei die Welt fertig erklärt. Und das sind die Kategorien, das sind die Fächer, das ist Biologie, Chemie, Physik. Obwohl wir alle, die je sich mit einem Thema tiefergehend beschäftigt haben, wissen, dass man unmöglich derart voneinander abgetrennt die Welt betrachten dürfte, könnte, sollte. Dass Physik mit Philosophie zu tun hat, dass Philosophie mit Musik und Musik mit Sprache und Sprache mit Geschichte und Geschichte mit Geografie und all diese Dinge extrem verbunden miteinander sind. Dass die Kategorien, die wir nutzen, sehr, sehr oberflächlich sind, sehr plump sind, sehr, ja, oberflächlich und begrenzt sind. Und dass die Welt mitnichten fertig erklärt ist, dass wir die allergrößten Rätsel nicht gelöst haben, weder den menschlichen Körper in seiner Tiefe, in seiner Komplexität tatsächlich verstehen, noch die menschliche Psyche, weder das, was in den Tiefen des Weltalls stattfindet, noch das, was in den Tiefen der Meere stattfindet, noch wie die banalsten Dinge, schaue gerade aus dem Fenster und schaue auf die ganzen Bäume, die sich hier befinden, die allermeisten Dinge haben wir noch nicht abschließend begriffen, sondern wir haben Wissensansätze und Puzzle, die wir zusammenfügen. Und Kindern wird häufig suggeriert, sie müssten quasi Wissen aufholen, um in der Welt der Erwachsenen mitzureden. Dass aber sie eine eigene Wahrnehmung haben, die sehr facettenreich und vielfältig ist, die einen Teil dazu beitragen kann, statt sie darauf quasi zu fixieren und sie dazu zu zwingen, die Welt aus einer sehr, sehr spezifischen, engen Brille zu betrachten, ist eine sehr destruktive Art und Weise der Wissensvermittlung. Und letztlich, wenn man das ganz groß runterbricht, geht es darum, Demut beizubringen. Also das Bewusstsein dafür, dass das Wissen, was ihnen mitgegeben worden ist, nicht fertig ist, dass damit die Welt nicht fertig erzählt und verstanden worden ist und dass es noch viel, viel, viel mehr zu ergründen gibt. Und das ist es, was uns ermöglicht, an die Grenzen unseres Horizonts umzustellen und dann einen Schritt weiter zu gehen, um unseren Horizont zu erweitern oder um Montessori nochmal als Bild zu nutzen, um die Kategorien zu nutzen, um Bestimmtes zu begreifen, aber auch jenseits dieser zu sehen, um zu schauen, was es da noch alles gibt. Und das ist die Freiheit.
Finde ich sehr schön formuliert. Und in diesem Buch Kinder sind anders, was Montessori geschrieben hat, also plädiert sie ja, also Kinder genau in ihrer Andersartigkeit anzuschauen und wertzuschätzen und appelliert an den Pädagogen, sie formuliert das ähnlich wie du, das Kleid der Demut anzuziehen. Sie appelliert den Pädagogen, dieses Kleid der Demut anzuziehen, um mit den Kindern irgendwie Schönheit der Welt zu entdecken und eben weg davon zu kommen, dass wir halt eben, ja, vorgefertigte Rezepte und Kategorien haben und zu allem eine Idee, eine erwachsene Idee, es ist so, sondern sich aufzuschließen und diesen Entdeckergedanken halt eben der Kinder zu nutzen, die das ja eigentlich von ihrer Konstitution her können, wie du sagst, im Staunen, im sich wundern, im Entdecken, im Erkunden, im Fragen und einfach noch nicht vermeintlich fertig zu sein scheinen, wie wir Erwachsene es eigentlich auch nicht sein sollten. Wir sollten auch nicht fertig sein, also so, sondern sich immer weiter auf den Weg machen. Und ich habe in deinem Buch gefunden, dass du schreibst, dass wir Orte brauchen, an denen wir Zukunft ausprobieren können und in dem wir eben dieses, das habe ich so darin gelesen, dieses Sprechen und Konstruieren üben müssen und es ausprobieren müssen, um da diesen Prozess halt eben voranzutreiben im Sprechen, im Austausch. Jetzt habe ich mich gefragt, wo finden wir solche Orte im Lockdown? Wie ist das gerade für dich? Wie erlebst du das gerade? Also diese Orte des Übens, der Begegnung im Lockdown, gibt es die für dich oder wie ist das gerade?
Tatsächlich habe ich gerade in dieser Pandemie eher das Gefühl, dass das sehr stark abgenommen hat und im Gegenteil wir noch stärker als zuvor eine Kultur entwickelt haben mit der Suche nach so rettenden, absoluten, fertigen Antworten. Und das ist sehr bedrückend und schade, weil gerade diese Pandemie uns eigentlich sehr, 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 sehr pädagogisch, wenn auch mit hart vor Augen geführt hat, wie wenig wir wissen und wie aber folgenreich unsere Ignoranz ist. Also diese Pandemie hat ja sehr viel damit zu tun, wie wir bestimmte Tiere aus ihren Lebensräumen gedrängt haben, wie wir sozusagen die Natur belastet haben. Sie hat mit unserer mangelnden Klimagerechtigkeit oder Klima mit unserer tatsächlichen Klimaungerechtigkeit zu tun. Was uns auch diese Pandemie sehr schön vor Augen geführt hat, ist, wie unberechenbar Dinge sind. Ja, also, dass wenn du mit einer Gruppe Mensch X machst, was anderes herauskommen kann, als wenn du mit einer anderen Gruppe Mensch X machst. Und dass wir auf im Nebel fahren und nicht letztlich wissen, ob die Maßnahmen, die wir ergreifen, letztlich die Wirkung entfalten können, die wir uns erhoffen. Und diese, vor allem am Anfang in der Pandemie, diese Demut, die für einen ganz kurzen Moment im öffentlichen Raum durch Menschen in politischen Verantwortungspositionen sichtbar war, fand ich sehr eindrucksvoll, weil für mich war das eigentlich der Ort, an dem die Zukunft gemacht worden ist. Dieses nicht, das ist die Strategie und das ziehen wir durch und das ist fertig, sondern dieses waren so 2-3 Wochen, wo quasi ganz viel offen stand. So diese neuen alternativen Zukünfte standen alle offen und plötzlich waren Dinge möglich, die 2 Wochen zuvor als komplett sozialistisch oder sonst was verschrien worden wären, wie Konsum radikal runterfahren, Reisen radikal runterfahren. Und ich dachte mir, als also diese Demut sichtbar war, warum dieses Bewusstsein nicht auch vorher schon geherrscht hat, weil dass wir nicht, dass Maßnahmen nicht letztlich immer das entfalten können, was wir uns erhoffen, dass man immer dazulernen muss, dass man immer einen Kurs korrigieren muss, dass man immer feinjustieren muss. Das ist ein Bewusstsein, was man auch außerhalb der Pandemie hätte anwenden können. Und also vor der Pandemie und nach der Pandemie hoffentlich erst recht. Und insofern haben diese Erfahrungen leider abgenommen. Aber ich denke, es gab so Phasen, die wir alle, glaube ich, hatten, dass zum Beispiel insbesondere diejenigen, die einer Arbeit nachgehen, einer Erwerbsarbeit nachgehen, die sehr abstrakt ist, ja, mit Sprache zu tun hat, mit Technik zu tun hat, mit also Dingen, wo man sich körperlich kaum betätigt, aber sozusagen, ne, also wo das Arbeiten aus so Hände hoch und runter bewegen, physisch gesprochen nur zum Beispiel besteht, dass diejenigen Menschen plötzlich sich physisch verorten mussten. Also sie konnten sich nicht mehr so stark durch die Welt bewegen oder durch andere Städte bewegen, sondern mussten sich mit ihrem unmittelbaren Kontext auseinandersetzen. Zum Teil haben Menschen zum ersten Mal ihre NachbarInnen kennengelernt. Aber wo ich diese Orte, dieses Staunen, diese Begegnungen erlebe, ist, ich denke, also ich betrachte, das ist für mein rein subjektives Empfinden, in dieser Pandemie die Natur nochmal mit ganz anderen Augen und sehe, wie respektlos wir mit all diesen Lebewesen und all dieser Pflanzenwelt umgegangen sind, die uns umgibt, und empfinde sie als sehr stark und präsent. Und das sind so die Begegnungen, die ich gerade erlebe und die meinen Horizont erweitern.
Vielen Dank. Ich wo du das ansprichst, würde dir einen anderen Podcast-Gesprächspartner sehr empfehlen wollen, Andreas Weber. Vielleicht kennst du den schon. Der hat ein sehr schönes Buch geschrieben, das heißt Lebendigkeit. Dieses Verhältnis Mensch und Natur und das Empfinden unseres Menschseins in der Natur thematisiert. Das könnte dich vielleicht interessieren.
Es heißt sein Buch?
Ja.
Lebendigkeit.
Lebendigkeit.
Also, super, danke für den Tipp.
Biologe und Philosoph, und das passt gerade wunderbar zu dem, was du sagst. Und ich danke dir sehr für dieses Gespräch, weil ich denke, dass dein Buch uns Pädagogen ganz arg anregen kann, über unsere Sprache und unser Sein halt eben zu reflektieren und unsere große Aufgabe, eben ein Begleiter zu sein für Kinder, die ja ihre Welt entdecken, in diese Welt kommen und eben auch eine Welt mitkonstruieren und mitgestalten und sich eben auch als Mitgestalter wahrzunehmen. Und dazu, finde ich, gibst du wunderbare, inspirierende Anstöße, über Bildung und Erziehung nachzudenken. Danke, Kübra.
Danke dir, Tanja, für zum einen die Fragen, aber auch diese Verbindung, die du geschaffen hast in andere Bereiche unserer Gesellschaft, wo nochmal deutlich wird, wie folgenreich unsere Art des Miteinanders ist und was man da verbinden und verknüpfen kann. Danke dir.
Gerne.